Widerstand gegen WHO. Republikanische Senatoren fordern Ablehnung des Pandemievertrags. Impfschaden vom MMA-Kampfsportler zum beinahe Pflegefall. Und Ukraine, die geheimen NATO-Pläne für den Kriegseintritt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Die Republikaner im US-Senat fordern das Weiße Haus einstimmig auf, dem WHO-Pandemievertrag und den Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften nicht zuzustimmen. Wie der konservative Nachrichtensender Fox News berichtet, schreiben die 49 Senatoren in einem gemeinsamen Brief an US-Präsident Joe Biden: Wir fordern Sie nachdrücklich auf, keinem pandemiebezogenen Vertrag, Konvention oder Abkommen beizutreten, das auf der 77. Weltgesundheitsversammlung diskutiert wird. Die Senatoren betonen, dass ein solcher Vertrag der Zustimmung von 2/3 des Senats bedürfe. Der Pandemievertrag sei daher eine Totgeburt. Die exakte Formulierung im Brief lautet Dead on arrival, wörtlich tot bei Ankunft. Anstatt die bekannten Mängel der WHO zu beheben, fokussiere der Pakt etwa auf die Unterdrückung der Meinungsfreiheit und den Machttransfer an die WHO, schreiben die Senatoren weiter. Darüber hinaus kritisieren sie, dass der Ursprung des Covid-19-Virus immer noch nicht geklärt sei. Jegliche Unterstützung der Biden-Administration für die WHO-Regelwerke sei daher inakzeptabel. Weder das Weiße Haus noch die WHO selbst kommentierten den Brief der Senatoren. Der Pharmakonzern Moderna kündigt bei seinen Anlegern massive Gewinne mit mRNA-Injektionen der nächsten Generation an. In Entwicklung sind neuartige Genpräparate gegen Corona, eine Kombinationsinjektion gegen Grippe und Corona, gegen das respiratorische Syncytialvirus RSV und auch gegen Krebs. Die neuen Präparate sollen angeblich eine stärkere Immunantwort hervorrufen, behauptet der Hersteller. Bei der Krebsinjektion strebt der US-Konzern eine beschleunigte Zulassung auch in Europa an. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA habe die Impfung gegen Hautkrebs bereits in ein Programm aufgenommen, mit dem die Zulassung beschleunigt werden könne. Damit könne das Krebsmedikament bereits im nächsten Jahr auf dem Markt sein. Zuletzt waren die Umsätze des Pharma-Riesen Moderna mit Covid-Injektionen weiter eingebrochen. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen Verlust von 1,2 Milliarden Dollar. Moderna brauche nun neue Einnahmequellen, schreibt etwa das Handelsblatt. Jemand, der ebenfalls tief in das Geschäft mit Impfstoffen involviert ist, ist Bill Gates. Die Entwicklung von mRNA-Injektionen gegen alle möglichen Krankheiten hat er schon vor Jahren vorhergesagt. Hier ein Ausschnitt, wie sich der Finanzier zahlreicher Impfstofffabriken die künftige Entwicklung vorstellt.
Wir werden in der Lage sein, weltweit Fabriken zu bauen, die Impfstoffe für $2 herstellen können. Mit noch kürzerer Vorlaufzeit, als wir es hier während dieser Pandemie tun mussten. Und wir werden diese verwenden, wie Sie vorschlagen. Für jede Krankheit, für die wir keine Impfstoffe haben, werden wir es mit mRNA versuchen. Bei HIV haben wir sogar mehrere Möglichkeiten. Eine ist eher ein B-Zellen-Ansatz, eine ist eher ein T-Zellen-Ansatz. Für Malaria haben wir mehrere Ideen, für Tuberkulose haben wir mehrere Ideen. Und um die fehlenden Impfstoffe auszugleichen, werden wir einen Großteil unserer Wetten der Gates-Stiftung und andere, denen die globale Gesundheit am Herzen liegt, setzen und uns auf mRNA konzentrieren.
Welche Folgen die Geninjektionen nach sich ziehen können, zeigt das Beispiel von Rudolf Wagner. Der Oberösterreicher hat schwere Impfschäden davongetragen. Isabel Janotka hat den ehemaligen Kampfsportler zu Hause besucht. Über diese berührende Begegnung habe ich mit ihr gesprochen. Liebe Isabel, du hast bei ihm zu Hause mit Herrn Wagner über seinen unter Anführungszeichen Impfschaden gesprochen. Mythos oder doch die traurige Realität?
Ich denke, viele würden sich wünschen, dass es sich nur um einen Mythos handelt, nicht zuletzt Herr Wagner selbst oder auch sein impfender Arzt, der ihn ja bis zum Schluss belächelt hat, ihm sogar eher Antidepressiva verschrieben hat als sonst irgendwelche wirksamen Mittelchen. Ja, und ich konnte mich einfach selbst davon überzeugen, dass Herr Wagner tatsächlich ein Impfopfer ist. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich gebe es zu, ich hatte zwar vorab mit ihm Kontakt, erhielt auch eine Liste mit seinen Nebenwirkungen, die mich sehr wohl auch schockiert hat. Die war eine ganze A4-Seite lang. aber ich wusste nicht, was tatsächlich auf mich zukommt. Ja, und als ich dann dort war, konnte ich mich eben davon überzeugen, dass sich sein Leben dramatisch verändert hat.
Vom Mixed Martial Arts Kampfsportler zum Pflegefall. Wie geht denn Herr Wagner selbst mit seinem Schicksal um?
Ich sage beinahe Pflegefall. Also es gibt Tage, wo er sehr wohl auch Stunden alleine verbringen kann. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo er Hilfe braucht. Da unterstützt ihn seine Frau. Und da kommt es teilweise so weit, dass er wirklich nicht einmal mehr in der Lage ist, selbst den Geschirrspüler einzuräumen, auszuräumen, sich anzuziehen. Wirklich tragisch, also wenn man mit ihm spricht und sich ansieht, wie er zuvor gelebt hat und wie sich das jetzt verändert hat, kaum zu beschreiben. Und man muss sagen, er wirkte beim Interview, während dem Interview wirklich sehr stark, also eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, aber natürlich außerhalb der Kameras, also bei den Vorgesprächen und Nachgesprächen, merkte man schon, wie stark es ihn trifft. Also wie gesagt, er war Sportler, er war Leistungssportler, er war berufstätig, er war liebend gerne in der Natur, viel mit seinem Sohn unterwegs und das ist einfach nicht mehr möglich.
Wird ihm bei seinem Schicksal geholfen?
Es wird ihm geholfen, ja. Er hat sich mit dem Verein Impfopfer zusammengetan. Also der Verein hat sich bei ihm gemeldet, er hat eine Facebook-Gruppe und die sind auf seinen Fall aufmerksam geworden und hatten ihn dann auch zu einer Pressekonferenz eingeladen. Und da bekommt er Unterstützung von den Vereinsmitgliedern, auch von Rechtsanwälten, aber auch Ärzten. Also wirklich in jedem Bereich sieht es so aus, als wäre jetzt Unterstützung langsam da. Aber natürlich könnte das auf jeden Fall mehr sein, auch von nahen Angehörigen.
Liebe Isabel, man merkt, dass dir dieses Interview, dieses Gespräch unter die Haut gegangen ist. Was hat dich am meisten betroffen gemacht?
Wirklich schwierig, da überhaupt etwas rauszusuchen. Also es war schon im Vorgespräch sehr schlimm, wenn man da erfährt, was für eine Liste an Impfnebenwirkungen da zusammengekommen sind. Es ist unglaublich. Aber natürlich auch, wenn man weiß, wie die Ärzte mit ihm umgegangen sind. Also er wurde belächelt, er wurde als ja beinahe psychisch krank dargestellt. Es wurde ihm gesagt, er soll ja nicht zu einem anderen Arzt gehen, weil die lachen ihn aus, das ist ja alles nur Einbildung. Er litt nach der ersten Impfung am nächsten Morgen eine Lungenembolie. Und da wurde ihm diagnostiziert, es könnte ja sein, dass er sich beim Zähneputzen die Zahnbürste zu weit in den Rachen gesteckt hätte. Also solche Sachen sind da passiert. Man muss aber jetzt verstehen, sein Leben hat sich komplett geändert. Er lebt nur mehr noch in zwei Räumen. Er kann nicht mehr in den ersten Stock seines Hauses gehen. Er lebt in Küche und Wohnzimmer, ist abhängig von seiner Frau, die ihn eben unterstützt. Er muss tagtäglich eine Unzahl an Tabletten einnehmen. Ja, und er hat Tage, wo er nicht mal mehr das Haus verlassen kann. Das muss man sich mal vorstellen. Er ist dann wirklich bettlägerig und kann nicht mal mehr vor das Haus gehen. Und das war eben auch so ein Moment beim Interview. Wir hatten dann einige Zeit abgewartet, bis er sich ein bisschen besser gefühlt hat, waren dann 5 Minuten draußen und mussten dann aber wieder zurück, weil es ihm einfach zu anstrengend war. Also wenn man das wirklich miterlebt, hautnah, was mit so einem Menschen passieren kann, aufgrund einer Impfung, die nicht ausreichend getestet wurde, das ist unbeschreiblich.
Die aufwühlende Reportage über Rudolf Wagners Leben und Leiden mit einem Impfschaden finden Sie ab Donnerstag, den 9. Mai auf www.auf1.tv. Die israelische Armee ist heute Morgen in Stellungen nahe der Stadt Rafah vorgerückt. Diese Bilder, die die Pressestelle der Streitkräfte veröffentlichte, zeigen Panzer am nahegelegenen Grenzübergang zu Ägypten. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant bestätigte unterdessen den Beginn einer, wie es hieß, mehrstufigen Offensive im südlichen Gazastreifen. Rafah selbst wurde Berichten zufolge bislang jedoch nicht angegriffen. Zuvor hatte die Führung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ein Angebot der Hamas für eine Waffenruhe als unzureichend abgelehnt. Bereits am Montag hatten die israelischen Streitkräfte mit der, wie es offiziell hieß, Evakuierung von Rafah begonnen. Hier aktuelle Aufnahmen der Vereinten Nationen. Nach Angaben des vom Militär betriebenen Senders Galei Zahal würden rund 100.000 Menschen in die Küstenorte Khan Yunis und Al-Mawasi gebracht. Nach Ansicht von Beobachtern sei das Gebiet für die Aufnahme derart vieler Menschen jedoch nicht geeignet. Insgesamt leben in Rafah über 1 Million Flüchtlinge aus allen Teilen des Gazastreifens. In Wien haben Pro-Palästina-Demonstranten ein Protestlager errichtet. Nach einer Demo am gestrigen Montag zogen die Teilnehmer weiter zum Unicampus und schlugen auf dem Gelände des alten AKH sowie des Sigmund-Freud-Parks Zelte auf. Im eingeblendeten Video fordert ein Student in rotem T-Shirt eine neue Intifada, also einen Aufstand gegen Israel. Laut Polizeiangaben sollen sich rund 100 Personen in dem Protestcamp befinden. An eine gewaltsame Auflösung sei vorerst nicht gedacht. Ähnliche Zeltlager waren in jüngster Zeit an den Hochschulen mehrerer europäischer Städte entstanden, etwa in Frankreich und Deutschland. Diese Protestform wurde aus den USA übernommen, wo linke Studenten seit Wochen an Colleges und Unis illegale Camps und Blockaden errichten. An der New Yorker Elite-Uni Columbia kam es dabei zu schweren Auseinandersetzungen. Der Krieg in der Ukraine entwickelt sich gegenwärtig zugunsten Moskaus. Um einen Sieg Russlands zu verhindern, könnten westliche Staaten direkt in den Konflikt eingreifen. Erst am Montag gab es Gerüchte über einen Kampfeinsatz der französischen Fremdenlegion. Bestätigt sind derartige Berichte jedoch nicht. Nun veröffentlichte die führende Zeitung Italiens offenbar geheime Pläne der NATO. Sie zeigen, das US-geführte Bündnis bereitet sich offenbar konkret auf den militärischen Ernstfall vor.
Offiziell ist die NATO im Ukraine-Konflikt nicht mit dabei. Doch hinter verschlossenen Türen soll das Bündnis nun definiert haben, in welcher Situation es in den Krieg eintritt. Das berichtet die italienische Zeitung La Repubblica. Und hier im NATO-Hauptquartier wurde diese Darstellung jedenfalls nicht dementiert. Das Blatt beschreibt zwei mögliche Konstellationen. Erstens, Russland durchbricht die ukrainische Verteidigung und Weißrussland beteiligt sich gleichzeitig an dem Konflikt. Diese Entwicklung ist wenig wahrscheinlich. Weißrusslands Präsident Alexander Lukaschenko, hier am vergangenen Freitag bei der Inspektion der Luftabwehrtruppen, ist erkennbar bemüht, sein Land aus dem Krieg herauszuhalten. Erst am Dienstag bot sich Minsk als Ort für Friedensverhandlungen an. Die gerade überarbeitete Verteidigungsdoktrin des Landes zeigt, Weißrussland fürchtet selbst einen Angriff aus Polen und Litauen in den kommenden 12 Monaten. Andrei Bogodel von der Militärakademie des Landes betonte jüngst, deshalb ist es kein Zufall, dass heute die Truppen in der nordwestlichen Operationsrichtung agieren. Die zweite Konstellation, bei der die NATO nach Angaben von La Repubblica in den Krieg eintritt, militärische Provokationen gegen das Baltikum oder Polen sowie ein vorsätzlicher Angriff auf Moldawien. Hier gibt es durchaus ein Potenzial für eine Eskalation, zum einen quasi aus Versehen, denn im Baltikum stehen sich Soldaten der NATO und Russlands direkt gegenüber. Die Bundeswehr will 5000 Mann dauerhaft in Lettland stationieren. Und seit Wochen wird die GPS-Navigation im Ostseeraum gestört. Der Westen macht Moskau dafür verantwortlich. Noch fragiler ist die Lage um Moldawien und dem angrenzenden Transnistrien. In letzterem sieht der Westen ein Satellitengebilde Russlands. Seit einem Jahr versucht die Ukraine offensichtlich, mit Hilfe von Terroranschlägen den Krieg auf Transnistrien auszudehnen. Zuletzt gab es vor 4 Wochen einen Drohnenangriff auf den Flughafen der Hauptstadt Tiraspol. Die dortige Führung ignorierte die Provokationen bislang. Doch an der Grenze zu Moldau, die teilweise quer durch Ortschaften verläuft, können Zusammenstöße schnell unkontrollierbar werden.
Der Bundeswehrverband will alle wehrfähigen Menschen in Deutschland zentral erfassen. Das forderte Verbandschef André Wüstner in der Talksendung Mitreden Deutschland diskutiert. Er begründete seinen Vorschlag mit dem Krieg in der Ukraine. In der Personalgewinnung würden auch mit Blick auf eine Reserve die aktuellen Konzepte nicht ausreichen, so Wüstner. Zwar ziehe er die Wehrpflicht in ihrer früheren Form nicht in Betracht. Der Bundeswehr müsse aber der Zugriff auf die Daten aller wehrfähigen Deutschen ermöglicht werden, um diese gezielt für den Dienst in der Bundeswehr zu werben. Auch die Präsidentin des Deutschen Caritasverbands, Eva-Maria Welskop-Defahr, sprach sich in der Sendung zwar gegen die Rückkehr der Wehrpflicht, aber für einen Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst aus. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Das Magazin Der Spiegel hätte Fotos von Schweriner Kindern in Trachten nicht in einer Reportage über die AfD verwenden dürfen. Dies entschied das Hamburger Landgericht. Demnach hätten die Eltern der Veröffentlichung zustimmen müssen. Ein Fotograf der Zeitschrift hatte die Kinder aufgenommen, als sie an einem Wahlkampfstand der AfD vorbeigingen. Die Berliner Landesregierung will öffentliche Förderung offenbar generell von politischen Positionen der jeweiligen Empfänger abhängig machen. Dies berichtet die Tageszeitung Taz unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen. Hintergrund ist der Versuch, ein Bekenntnis gegen Antisemitismus in die Zuwendungsrichtlinien des Landes aufzunehmen. Ein entsprechender Versuch von Kultursenator Joe Cialo war im Winter auf massive Kritik gestoßen. Nach einem wahrscheinlich linksradikalen Anschlag in Erfurt sucht das Thüringer Landeskriminalamt nach einer weiteren Verdächtigen. Die Frau soll die späteren Opfer ausgespäht haben und wurde dabei von einer Überwachungskamera aufgenommen. Bei dem Überfall im Januar 2023 wurden zwei Angehörige der rechten Szene mit Schlagstöcken und einem Hammer schwer verletzt. Ein Viertelfinale der World Darts Federation ist nach Protesten gegen die Teilnahme einer sogenannten Transfrau ausgefallen. Die Engländerin Dieter Hetman verweigerte die Teilnahme an der Partie gegen den geborenen Mann Noah Lynn van Leuven aus den Niederlanden. Bereits zuvor hatten zwei niederländische Spielerinnen die Mannschaft verlassen und dies mit der Teilnahme van Leuvens begründet. Der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medvedev, hat den Westen erneut von der Entsendung von Truppen in die Ukraine gewarnt. Dies wäre, so wörtlich, vergleichbar mit einer Kriegserklärung und würde zu einer Katastrophe globalen Ausmaßes führen. In diesem Fall wären die westlichen Politiker nicht in der Lage, sich, Zitat, auf dem Capitol Hill im Élysée-Palast oder in der Downing Street 10 zu verstecken.
In Großbritannien haben sich die Kosten für Autofahrer seit 2021 um 50% erhöht. In nur 3 Jahren stiegen diese pro Fahrzeug um 820 Euro. Britische Medien machen dafür die Inflation und den sogenannten Netto-Null-Krieg der Regierung gegen Autofahrer verantwortlich, der auf klimaneutrales Fahren abzielt. Vor allem Versicherungskosten und Kraftstoffpreise stiegen, aber auch die Ausweitung gebührenpflichtiger Umweltzonen sowie steigende Parkgebühren verteuern das Autofahren. Der Präsident des Automobilverbands AA, Edmund King, beklagt, dass Autofahrer von allen Seiten angegriffen würden. Die Agenda einer autofeindlichen Lobby von Klima-NGOs und Politik macht sich auch in der einstigen Autonation Deutschland bemerkbar. Durch autofreie Innenstädte, Fahrverbotszonen, Tempolimits und künstliche CO2-Kosten. Der Frankfurter Verkehrsrechtsanwalt Uwe Lehnhardt spricht in diesem Zusammenhang gar von einem Vernichtungsfeldzug gegen das Auto. Am heutigen 7. Mai jährt sich die Uraufführung der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven in Wien zum 200. Mal. Die Vertonung von Friedrich Schillers Ode an die Freude durch das damals bereits völlig taube Musikgenie wurde 1985 zur offiziellen Europahymne der damaligen Europäischen Gemeinschaft und heutigen EU. Genauer gesagt, das Hauptthema des letzten Satzes, das mit den berühmten Worten Freude, schöner Götterfunken einsetzt. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen, erholsamen und vielleicht auch musikalischen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.